Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Anleger schauen vor allem auf die größten Märkte, die USA und Europa. Keine Frage, die Aktien aus den großen Industrienationen gehören natürlich in jedes Depot. Doch auch die aufstrebenden Schwellenländer sollten Investoren nicht außer Acht lassen. Besonders auf Indien schauen viele Experten derzeit. Lohnt sich ein Investment? Über Chancen und Risiken des indischen Aktienmarktes spreche ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer, ich bin Finanzjournalistin und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven to go. Uli, die sogenannten Emerging Markets, die gelten zwar als schwankungsreicher und damit auch riskanter, aber eben auch als absolute Renditebringer, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren mal ein bisschen hinterhergehinkt haben. Gehören Schwellenländer trotzdem in jedes Aktiendepot?
Ich würde sagen schon, dass sie berücksichtigt werden sollten. Wir haben nach wie vor die höchsten Wachstumsraten in den Schwellenländern. Sie hängen sicherlich zum Teil auch an den Industrieländern. Deswegen ist die 10-Jahres-Performance jetzt nicht ganz so riesig gewesen, weil durch den Einbruch in der Finanzkrise viele Industrieländer weniger importiert haben und damit eben die Exporte aus den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht so hoch waren. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo sich das wohl dreht, wo die Wachstumstreiber wieder eher die Emerging Markets sein werden, wo vor allen Dingen die amerikanische Notenbank, man muss immer mit Amerika rechnen, auf den Dollar, auf die Zinsen in den USA gucken, wenn man Schwellenländer betrachtet, wo eben die amerikanische Notenbank doch deutlicher bremst und restriktiver wird, was die Geldpolitik angeht und damit eben die Zinsen weniger stark steigen und der Dollar voraussichtlich weniger stark werden wird. Das hilft den Emerging Markets dann schon in der Breite. Man muss dann immer in die einzelnen Länder wieder reingucken.
Ich habe mir die Zahlen mal angeguckt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn man sich das auf Sicht von 10 Jahren mal zu Gemüte führt. Da hat der DAX besser abgeschnitten als der MSCI Emerging Markets, also der Schwellenländerindex. Der DAX hat 200% zugelegt, der MSCI Emerging Markets nur in Anführungsstrichen 130%. Hat mich überrascht, aber liegt eben an der Finanzkrise. In den vergangenen 5 Jahren hat sich das schon langsam wieder gedreht. Wir haben ja wirklich so eine Aufholjagd der Schwellenländer erlebt. Sie entwickeln sich jetzt auch wieder besser als der DAX. Glaubst du, das geht jetzt so weiter? Dieser Rückenwind, hält der?
Also wie gesagt, wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, durchaus ja Turbulenzen in verschiedenen Entwicklungsländern, vor allen Dingen was die Währungsseite angeht, was eben sehr stark an der Kommunikation der amerikanischen Notenbank gehangen hat, namentlich Südafrika, Türkei, Argentinien, um mal welche zu nennen. Das dürfte sich jetzt ein Stück weit beruhigen. Wir sehen das auch in diesem Jahr. Die Länder entwickeln sich auf der Währungs-, auf der Anleihen-, aber auch auf der Aktienseite sicherlich unterschiedlich, aber per se wieder besser. Und vor diesem Hintergrund und eben, dass die Wachstumsraten wieder zunehmen, würde ich glauben, dass man durchaus Emerging Markets berücksichtigen sollte im Portfolio. Wie gesagt, man muss sie mal einzeln dann angucken. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft scheinen auch einen Boden gefunden zu haben, was Schwellenländer insgesamt angeht. Also vor dem Hintergrund würde ich eine gewisse Allokation schon empfehlen und auch investieren wollen.
Wenn man jetzt auf die Einzelländer guckt, da fallen ja besonders die Türkei und Brasilien auf mit einer super Performance zuletzt. Wird das so weitergehen?
Ja, wir haben in diesem Jahr in Brasilien eine Performance, die ganz okay ist. In der Türkei liegt sie immerhin bei fast 14%. Sie ist aber spektakulär auf die letzten 6 Monate. Also nachdem in der Türkei ja im Sommer große Diskussionen waren um die Geldpolitik, ob der Staatspräsident dort eingreift und die Inflation ist hochgeschossen auf über 20%, haben wir mittlerweile doch eine Beruhigung. Die Notenbank hat die Zinsen auf deutlich über 20% genommen. Die Inflation geht wieder ein Stück zurück. Also die Situation scheint sich ein wenig zu beruhigen. Wir haben allerdings noch Wahlen am 31. März in der Türkei, die im Moment mit Spannung beobachtet werden und wo sich, glaube ich, auch die Regierung ein wenig Sorgen macht. In Brasilien kann man ja und hat ja auch viel diskutiert über den neu gewählten Staatspräsidenten Bolsonaro, der ja doch eine, man muss schon sagen, ultrarechte Politik betreibt, die auch durchaus verstören kann. Aber auf der anderen Seite ist eben sein Wirtschaftsminister und Berater Guedes derjenige, der eine liberalere Wirtschaftspolitik im Sinne von Reformen, vor allen Dingen die Rentenreform, die jetzt vorangetrieben wird, zu höheren Staatsschulden geführt hat. Und man will das jetzt eben auf breitere Beine stellen, indem man Renteneintrittsalter verlängert, indem man aber auch eine zweite Säule neben dem Umverteilungsverfahren auch einen Kapitalstock bildet und so weiter und so fort. Das kotiert dann der Kapitalmarkt auch positiv. Und wie gesagt, deswegen beide Märkte auf 6 Monate über 40%, was die Aktien angeht, in Euro gemessen im Plus.
Also beides sehr spannende Märkte. Ein Markt, an dem man nie vorbeikommt, weil es eben eine riesige Volkswirtschaft ist, ist ja auch China. Natürlich auch ein Emerging Market immer noch. Gigantische Wachstumsraten, auch wenn sie zurückgehen und mancher sagt, das ist enttäuschend. Wie geht es da weiter?
Wir haben ja gerade den Nationalen Volkskongress hinter uns gebracht, auf dem die Regierung ihre Wachstumsziele für das Jahr 2019 bekannt gegeben hat mit 6 bis 6,5%. Das ist etwas unter dem Wert von 2018, aber immer noch sehr ordentlich. Ich persönlich wundere mich dann manchmal, dass in der Presse dann von Wachstumseinbruch gesprochen wird. Ich glaube, dass das immer noch ein sehr, sehr ordentliches Wachstum ist.
Wir hatten das zuletzt zu Zeiten des Wirtschaftswunders unter Ludwig Erhard.
Ja, und das hat auch was mit dem Zauber der großen Zahlen zu tun. Man kann eben nicht exponentiell wachsen auf Dauer. Und von daher ist es völlig normal, dass China da ein Stück zurückkommt. Aber ich will jetzt auch noch mal weg von der reinen Zahl, sondern will sagen, auch hier gibt es ja Stimmungsindikatoren, die runtergelaufen sind. Wir waren auch in den Investitionen, im privaten Konsum und so weiter und so fort nicht ganz so positiv die letzten Monate. China versucht da jetzt gegenzuhalten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man will die Steuern senken, man geht über Geldpolitik, man will Infrastrukturinvestitionen, die will man auch diesmal zielgerichteter machen, nicht irgendwo irgendwelche Brücken und Straßen oder ganze Städte hinbauen, sondern eben vor allen Dingen in erneuerbare Energien investieren. Man will die Infrastruktur der Städte ausbauen. Das halte ich für durchaus vernünftig und ich glaube auch, dass das natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis es wirklich wirkt, aber dass China vor dem Hintergrund auch diese Wachstumszahlen von 6 plus in 2019 wird erreichen können.
Und noch stärkeres Wachstum hat ja wahrscheinlich sogar Indien oder hat es im Moment und ist auch prognostiziert über 7%. Ist damit eins der Länder, die am stärksten überhaupt auf der ganzen Welt wachsen. Es gibt eine Prognose der Beratungsgesellschaft PwC, dass Indien sogar eine größere Volkswirtschaft sein wird, zeitnah als Großbritannien, und zwar nämlich die 5. größte. Damit gehört wahrscheinlich Indien auch in jedes global aufgestellte Depot.
Ja, Indien ist ein total spannendes Land. Ich habe das selbst öfter bereist und kann eigentlich nur jedem empfehlen, dort mal hinzufahren. Es ist komplett anders. Die Unterschiede sind gewaltig in der Bevölkerung, im Land, in der Stadt und so weiter und so fort. Also ein extrem spannendes Land. Wir gehen auf Wahlen zu in Indien. Im April, Mai werden die stattfinden. Narendra Modi stellt sich zur Wiederwahl, hat auch einige Wahlgeschenke jetzt verteilt an die Landbevölkerung, nachdem ja die Geldreform vor 2 Jahren nicht so wirklich gut gelaufen ist, hat man jetzt hier nochmal unterstützt, um gewählt zu werden. Es sind rund 800 Millionen Wahlberechtigte, die dort 7 Parteien auf nationaler Ebene, 24 auf regionaler Ebene. Also wird wahrscheinlich ein sehr bunt gemischtes Parlament sein. Druck kommt von der Kongresspartei, von den Gandhis. Da ist zum einen Rahul Gandhi, auf der anderen Seite seine Schwester Priyanka, die sehr beliebt ist in der Bevölkerung. Also von daher ist das noch nicht gegessen. Modi muss tatsächlich kämpfen. Indien hilft neben der Diskussion, die wir vorhin schon hatten, um die amerikanische Notenbank auch der gefallene Ölpreis im letzten Jahr. Jetzt ist der Ölpreis in diesem Jahr wieder gestiegen. Das merkt man dann auch ein Stück weit am Aktienmarkt, der year-to-date bei um die Null herum liegt. Also ganz knapp im Plus, die Rupie ist auch unbewegt. Es gibt dann immer wieder Diskussionen um den Notenbankgouverneur, den Modi ausgetauscht hat. Der hat auch dann direkt, das war sicherlich in Modis Sinne, die Leitzinsen gesenkt.
Das war ja auch eine Überraschung. Ne? Es ging von 6,5 auf 6,25. Damit ist ja eigentlich nicht gerechnet worden.
Das ist absolut richtig, aber das war wahrscheinlich dann doch seine Absicht in diesem Austausch des Gouverneurs dahinter, um eben auch das Wirtschaftswachstum nochmal zu stimulieren, was mit 7,5 ungefähr im 2018 und mit prognostizierten 7% für dieses Jahr, das höchste der Welt ist von den großen Wirtschaftsnationen. Insofern sieht das sehr ordentlich aus. Es war allerdings noch höher prognostiziert worden ursprünglich. Aber wie gesagt, jetzt konzentriert sich alles auf den Wahlkampf und wie das nach vorne geht und welche Maßnahmen denn dann auch wirklich ergriffen werden. Modi, der versucht, weitere Reformen durchzuführen, die Kongresspartei, die doch eher auf der Seite der Landbevölkerung, der Ärmeren ist und damit auf Umverteilung und diesen Dingen mehr. Aber man wird, wie gesagt, ins Detail am Ende dann gucken müssen.
Die indische Börse ist ja in den vergangenen Jahren, wenn man sich anguckt, wie der Sensex gelaufen ist, wirklich phänomenal gewesen. Besser als MSCI Emerging Markets und auch besser als der DAX. 300% in 10 Jahren, das ist ja eine stolze Leistung. Jetzt eben gerade so ein Dämpfer durch diese politischen Unsicherheiten. Aber man sagt ja eigentlich, politische Börsen haben kurze Beine. Sprich, dass so Wahlen eigentlich die Börsen nur kurzfristig belasten und es danach eigentlich wieder ja, um die wirtschaftlichen Fundamentaldaten gibt. Und wenn die stimmen, kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass nach der Wahl es weiter bergauf geht, oder?
Das ist absolut richtig, wobei in Indien natürlich wirklich große strukturelle Themen anstehen, also beispielsweise die Mehrwertsteuerreform, die man vor einigen Monaten gemacht hat. Dort ist eine einheitliche Mehrwertsteuer überhaupt mal entstanden. Ansonsten mussten immer Waren, die von einem indischen Bundesland zum anderen transportiert werden, dann wieder versteuert werden. Das hat Transportkosten, das hat Logistikkosten, das hat administrative Kosten verursacht. Das hat man vereinheitlicht, will das noch weiter abbauen. Da wird im Moment aufgrund von Wahlkampf nicht so richtig dran gearbeitet. Aber das sind natürlich ganz große Themen, die dann auch strukturell ein Land nach vorne bringen können. Und insofern ist, glaube ich, für Indien eine solche Wahl schon nicht ganz unentscheidend. Vor allen Dingen aber, wie man dann das Land weiterentwickeln will nach vorne. Und nochmal, da hat Modi einige gute Schritte gemacht. Er hat sicherlich viel mehr versprochen, als er dann durchgeführt hat. Aber er hat einige wirklich sehr, sehr gute Schritte gemacht. Und man wird sehen müssen, wer denn dann gewählt werden wird und ob das weitergeht in diesem Reformschritten und Tempo oder ob man Rückschritte erlebt, was dann insgesamt auf die Wachstumsraten von Indien wirkt.
Wenn ich mich jetzt als Investor für indische Aktien interessiere, mir fallen ja nicht sehr viele Einzelunternehmen ein. Klar, Tata, aber das war es dann auch fast schon. Auf welche Unternehmen setze ich da? Welche Branchen? Oder sollte ich es besser über einen Fonds machen? Sollte ich es über einen ETF machen?
Ja, also ich würde solche Länder immer breit diversifiziert investieren.
Also Risikostreuung über viele, viele Einzeltitel.
Genau, wir reden natürlich sehr gerne über die IT-Branche Indiens, die ist nur wenig größer als Microsoft, um es mal so etwas salopp zu sagen. Also es gibt aber auch Autoproduzenten, es gibt Energie, Raffinerien, Reliance als Beispiel, und es ist keine Empfehlung, es ist nur ein Beispiel, mal genannt, die auch stark in Telekommunikation engagiert sind. Also insofern gibt es schon ein breiteres Spektrum als das, was man so typischerweise wahrnimmt in Indien. Und man sollte eben gerade in diesen Ländern aus den genannten, auch politischen Gründen, eben seine Investments streuen.
Ganz billig ist aber jetzt der indische Aktienmarkt auch nicht mehr. KGV liegt im Schnitt bei 17. Das ist im Vergleich zu anderen Schwellenländern relativ teuer, aber es ist trotzdem einen Blick wert als Investor?
Das ist die Hoffnung auf die Wachstumsraten, die denn damit verbunden sind. Und da muss man eben, wie gesagt, sehr genau schauen, was macht die Politik und wie können die Unternehmen darauf reagieren und können sie diese Wachstumsraten denn dann auch durchhalten. Ich bin da ganz optimistisch, dass das gelingen wird. Allerdings würde ich die Wahlen im Moment mal abwarten und würde, wenn man zumindest etwas sicherheitsorientiert ist, und würde mal gucken, was denn dann dabei rauskommt und wie es nach vorne weitergeht, bevor ich jetzt heute mein ganzes Geld in Indien investieren würde.
Und das Ganze wollen wir ja wirklich nicht in einen Markt stecken, aber es ist immerhin ja demnächst wahrscheinlich die 5. Volkswirtschaft. Wie groß ist denn dann, sollte denn dann so ein Anteil sein?
Oh, das hängt immer von den Risikopräferenzen natürlich des Anlegers ab. Welches Risiko hat er oder ist er bereit einzugehen? Welchen Anlagehorizont? Was soll mit dem Geld mal geschehen? Wie ist man sonst investiert? Aber wenn man sich so ein Gesamtportfolio anguckt, dann machen meistens Anteile unter 5% nicht so richtig viel aus. Wenn man also an Indien glaubt, wenn man an die politische Entwicklung, überhaupt an die Entwicklung des Landes glaubt, ich glaube, Indien hat immenses Potenzial und Chancen. Man muss es dann eben auch heben. Dann sollte der Anteil schon über 5% aus meiner Sicht sein.
Und man sollte auf jeden Fall langfristig denken.
Man muss in jedem Falle mit wirklich großen Volatilitäten rechnen, die immer in diesen Schwellenländern auftreten können. Und insofern, ja, ist es, der Hinweis ist völlig korrekt. Man muss schon langfristiger damit umgehen, ja.
Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.